Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ich bin richtig froh, euch hier kennenzulernen. So viele tolle, wertvolle Menschen kennengelernt. Das war echt gestern Abend schon und heute den ganzen Tag. Und jetzt versuche ich so diesen ganzen Tag mal ein bisschen abzurunden. Mit dem Abschluss von der Message her, mit dem Titel, sei anders, aber nicht komisch. Ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst. Ich weiß natürlich schon, was kommt. Aber mit dem Untertitel, dein Umfeld wird es lieben, könnte es eventuell damit zu tun haben, wie du einfach in deinem Alltag, in deinem Leben mit anderen Menschen unterwegs bist, wie du mit ihnen kommunizierst, wie du dein Glauben teilst, wie auch immer. Ich nehme euch auch wirklich gleich mit rein. Und ich möchte trotzdem sagen, welche Motivation dahinter steckt. Der Punkt ist einfach der, als ich selber damals Christ geworden bin mit 22, ich bin eigentlich in Ostdeutschland, in Ostberlin aufgewachsen, hatte mit Glauben gar nichts zu tun. Und durch so ein Wunder in unserer Familie, also meine Mutter wurde vor unseren Augen geheilt, habe ich so über nachgedacht, Mensch, gibt es da irgendwie vielleicht doch einen Gott? Und so kam ich erst so auf den Weg, Schritt für Schritt, hat ein bisschen gedauert bei mir. Aber dann hat es auch richtig eingeschlagen und Gott sei Dank mein Leben auch komplett verändert. Und was Gott wirklich wunderbar gemacht hat, da wo ich so die ersten Ansätze dann hatte, wirklich fest und Jesus klar nachzugehen, bin ich automatisch in einem Missionswerk gelandet. Und da bin ich jetzt schon seit gut 20 Jahren, was mich einfach nicht mehr loslässt, weil ich so merke, was für eine Not wir in unserem Land haben. Nicht nur, dass wir sehen, dass die Menschen krank sind oder hoffnungslos sind und so weiter, sondern auch in den Gemeinden. Und klar, ich rede immer von anderen Gemeinden, jetzt nicht von euch, ne? Aber auch da ist eine Not. Und zwar, weil wir mal so eine Statistik gehört haben, nachgelesen haben, dass 90% aller Christen im Alltag nicht mit Menschen über Jesus sprechen. Und als ich das gehört habe, hat es mich selber erstmal so gepackt und so auch so überführt, weil ich so oft dann also so nachgedacht habe, oh, da gab es so viele Situationen und dann kommt es ja gleich so wieder unser deutsches Denken, so, oh, welche Leistung muss ich jetzt bringen, damit ich, aber darum geht es mir gar nicht. Und ich möchte euch auch kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte euch eigentlich damit zeigen, aufzeigen, dass in jeder Gemeinde, jetzt mal vom Durchschnitt her, in jeder Gemeinde 90% Potenzial noch in der Gemeinde steckt, um Menschen von diesem wunderbaren Jesus erzählen zu können. Und das haben wir halt heute mal so genau auseinandergedröselt. Wie kann man denn auch mit Leuten reden, ohne dass es irgendwie gleich so moralapostelmäßig kommt oder so, man predigt nur einen zu, sondern richtig wie ein normales Gespräch laufen kann, wo du dann dein Glauben mit einfließen lassen kannst. Wenn du jetzt da heute Vormittag nicht dabei sein konntest, ich habe am Ende noch ein Geschenk für euch, ein kleiner Teaser, aber mehr verrate ich noch nicht. Und gleichzeitig, auch wenn du das alles gelernt hast, aber so dein Herz noch nicht so richtig dabei ist, dass andere Menschen das ja auch brauchen, was du bekommen hast, kostenlos, geschenkt, von Jesus, aufopfernd. Das ist für uns natürlich so 2000 Jahre später überhaupt schwer nachzuempfinden, so rum, was Jesus wirklich damals getan hat. Wir können das gar nicht so, auch nicht nachspüren. Ich glaube, die Jünger von damals konnten es nur so einen Teil nachspüren, weil sie gesehen haben, wie er gefoltert wurde. Aber so was Jesus durchgemacht hat, damit wir überhaupt zu Gott kommen können, das ist uns, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst. Das steht jetzt gar nicht in meinem Skript, aber irgendwie kommt es gerade. Vielleicht ist es nochmal wichtig für ein, zwei Leute von euch. Es gibt so eine schöne Bibelstelle im Lukas, glaube ich, ist es besonders beschrieben, wo Jesus am letzten Abend, in der letzten Nacht betet und er wirklich zu Gott sagt, Herr, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Womit er meint, Herr, wenn es geht, dann bitte lass mich nicht diese Qualen durchlaufen. Aber dann sagt er was ganz Entscheidendes, aber dein Wille geschehe. Und der Lukas, der war ja selber Arzt, der hat es so beschrieben, dass Jesus selber sogar Blut geschwitzt hat. So, in so einem Zustand war der. Und dann habe ich damals gedacht, Mensch, gibt es das überhaupt? Habe ich noch nie gehört. Habe ich mal gegoogelt, ein bisschen versucht rauszukriegen, ob es sowas gibt oder nicht. Und diesen Zustand gibt es wirklich. Und zwar in dem Moment, wenn ein Mensch wirklich voller Panik, Schmerz und komplett am Ende ist, kann das zu so einem Zustand kommen. Das heißt also, dieser Jesus, von dem wir reden, der den Teufel besiegt hat, aber damals ja auch Mensch war, ist etwas durchgegangen, damit wir Gott kennenlernen können, was wir gar nicht nachempfinden können. Ich glaube, keiner von uns hat bis jetzt mal Blut geschwitzt vor Angst, Panik oder innerer Zerstörung, also körperlich völlig am Ende zu sein. Und als ich das damals gelesen habe, hat es mich auch wieder so gepackt. Ich dachte so, boah, Jesus, ich kann es gar nicht nachempfinden, aber ich will einfach dran glauben, das annehmen und einfach damit unterwegs sein. Und dann sehe ich immer, wie gut es uns geht in unserem Land. Jetzt mal ehrlich, und das ist jetzt auch kein Vorwurf an euch, weil ihr könnt ja auch nichts dafür, dass es uns im Land so gut geht. Und dass wir in Deutschland geboren sind, dafür kannst du auch nichts. Und dann sehe ich so die Geschwister, die so verfolgt werden und so viel erleiden. Und man hört, also wir sind mit unserem Go-Movement, sind wir weltweit aktiv. Und wir hören dann von allen möglichen Ländern, gerade auch da, wo Verfolgung ist, was da aufbricht. Wie viele Menschen zum Glauben kommen. Auch in den Ländern, ihr nehmt es auch auf, ne? Also in den Ländern, wo man nicht so drauf achten, naja, wie soll ich es beschreiben? Okay, also da, wo Verfolgung ist, Punkt. Ja, und da kommen so viele Menschen zum Glauben, sogar da, wo verfolgt wird, sogar mehr als bei uns in Deutschland, wo du es frei leben darfst. Du wirst nicht eingesperrt, wenn du anderen von Jesus erzählst. Du wirst nicht eingesperrt, wenn du zu deinen christlichen Werten stehst. Das ist doch erstaunlich. Aber wir nutzen das so selten. Und mir ist es dann bei mir selbst auch so aufgefallen. Deswegen, wenn ich zu euch predige, predige ich zu mir ganz genauso. Und dachte mir dann so, das kann doch nicht sein so, ja. Und dann war ich so auf dem Weg, habe gesagt, okay, ich muss anderen erzählen. So, und dann habe ich ein Problem gehabt damals. Ich wusste nicht wie. Und ich habe meine Freunde und alten Klassenkameraden völlig überfordert mit dem, was ich erzählt habe. Also wirklich so, ich war auf einer Missionsreise, habe so die krassesten Sachen erlebt, war erstaunt, dass durch Gebet, was ich ausgesprochen habe, Menschen so extrem berührt wurden, dass sie geheilt wurden und sonst was alles. Und das habe ich allen meinen ganzen E-Mail-Verteiler, den ich damals hatte, also Freunde, einfach diesen Bericht geschrieben von einer Missionsreise in der Ukraine, 20 Jahre her. Und die waren natürlich völlig damit überfordert, dachten, was ist denn mit dem jetzt los? Der dreht ja völlig durch. Ich habe dadurch Freunde verloren. Leute haben mir gar nicht mehr zugehört, wenn ich von Gott erzählt habe, weil ich immer gleich so eine Moral auch mit drin hatte. Und Gott sei Dank sind wir aber mit unserem Werk so lange unterwegs gewesen, dass ich Schritt für Schritt auch selber für mich lernen durfte, Dinge besser formulieren zu können, die Leute besser abzuholen. Und das ist so mein Herzensanliegen auch von diesem Wochenende. Weil wir haben so Worte in unserem christlichen Umfeld, die triggern uns ganz schön. Ich habe mal drei mitgebracht. Mal gucken, ob du die kennst. Evangelisation, Evangelisieren und Einsatz. Jetzt sind heute einige dabei, die auch mit auf der Straße waren heute. Also nicht, dass die anderen, die nicht dabei waren, ein falsches Bild bekommen. Wir haben nicht eine Schulung gemacht, damit wir einen Einsatz machen, sondern wir haben eine Schulung gemacht. Und für alle, die wollen oder wollten, haben wir gesagt, komm, wir gehen noch in Zweierteams spazieren. Einfach, als wenn man im Alltag spazieren geht mit dem Hund oder Eis essen oder was auch immer und gucken einfach, ob wir mit Leuten ganz entspannt ins Gespräch kommen. Also ein bisschen anderes Setting. Ne? So, aber diese drei Worte, ich komme nur im Land echt viel rum, es ist, in jeder Gemeinde gibt es etliche Christen, die mit diesen Worten echt strugglen, herausgefordert sind, negative Erfahrungen mit verbinden oder auch sogar negative Prägung. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich jetzt heute nochmal zu euch spreche, so als Abschluss des Tages, lasst uns die doch einfach mal streichen. Versuch mal, die jetzt in dem Moment von dir einfach wegzunehmen. Auch wenn du weißt, hier vorne steht gerade ein Evangelist. Aber ich möchte dich entspannen. Ich bin auch Pastor. Ich bin so ein pastoraler Evangelist oder ein evangelistischer Pastor oder wie auch immer du das nennen willst, je nachdem, was dir besser passt. Aber versuch das mal zur Seite zu schieben und lass uns das mal anschauen, wie wir von der Bibel her auch Dinge annehmen können, die uns das vielleicht helfen, wieder so ein bisschen neu und frisch zu definieren, wie es für unseren Alltag auch aussehen kann. Die Grundlage dafür, dass durch uns solche Sachen passieren, dass Menschen auch Jesus kennenlernen und sogar annehmen können, ist folgende Bibelstelle. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel geht, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und vielleicht habt ihr diesen Vers schon mal gehört, vielleicht auch nicht zum ersten Mal und nicht zum zweiten und dritten, sondern vielleicht zum 20. Mal. Und klar, wenn ich mit einem Missionswerk arbeite, dann ist das ein ganz normaler Standardvers. Der gehört einfach mit dazu, genauso wie auch dieser Missionsauftrag, den Jesus am Ende mancher Evangelien sagt. Aber in diesem steckt so viel drin, mehr als du denkst. Du könntest allein über diesen Vers eine Predigtreihe mit mindestens drei Predigten halten. Und einen Teil davon möchte ich euch sagen, und zwar den Aspekt der Kraft. Dass wir Kraft bekommen, Zeugen zu sein, Zeuge erstmal so kurz gesagt, ohne in das griechische Wort reinzugehen, heißt einfach, dass wir etwas bezeugen, was wir erlebt haben. Das heißt, du brauchst keine theologische Ausbildung, du musst nicht Pastor sein, du musst nicht Evangelist sein. Alles das brauchst du nicht sein. Das sind alles Gaben, die der Herr noch dazu schenkt, um Gemeinde zu bauen. Und die sind nicht besser oder schlechter als die anderen. Aber das, was er jedem Christen, jedem, der an Jesus glaubt, schenkt, ist die Kraft, Zeugen zu sein. Und jetzt schauen wir uns mal das Wort Kraft an. Das Kraftwort bedeutet heißt im griechischen Text Dynamis. Und Dynamis bedeutet in diesem Kontext, dass es eine Kraft ist, eine normale Kraft ist, eine Wunderkraft ist, die eine Veränderung herbeiführt, bei dir, aber auch bei anderen. Und es ist wie eine Machttat Gottes. Jetzt weiß ich nicht, ob dir das bewusst ist, dass du Träger dieser Kraft bist. Weil du hast sie bekommen, als der Heilige Geist dich erfüllt hat. Und wenn du in die Bibel schaust und oft da Kraft steht und in welcher Macht Gott Dinge tut, steht ganz oft genau dieses Wort dahinter. Wenn Jesus etwas tut, steht ganz oft dieses Wort genau dahinter. Das heißt, du bist mit dieser selben Kraft ausgerüstet, wie auch Jesus es war. Deswegen passt es auch zu diesem Vers, wo er sagt, ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich und noch viel größere, weil wir mit derselben Kraft ausgestattet sind. Bloß ich habe das Gefühl, jedenfalls war es bei mir so, dass ich jahrelang gar nicht wusste, dass so eine Kraft mit mir unterwegs ist. Ich dachte mal, ich komme so aus dem Sportbereich, ne, habe jahrelang Sport gemacht und dachte so, ja, Kraft ist halt, wenn du gut trainiert hast und dann musst du immer oft genug üben und dann kannst du es irgendwann und dann werden sich auch Menschen irgendwann für Jesus entscheiden. Ja, ist was dran, je besser du mit Leuten redest, desto schneller verstehen sie es. Aber die Kraft ist es, die die Menschen berührt und auch überführt, dass sie erkennen, boah, ich bin echt getrennt von Gott, ich brauche Gott. Ja, ich glaube ja gar nicht an ihn, aber um zu ihnen zu kommen, brauche ich das, was der mir gerade gesagt hat, und zwar, dass ich Jesus annehme. Und diese Dynamiskraft, die ist den ganzen Tag mit dir, die ganze Nacht mit, die ist immer bei dir, die ist nicht einmal zwischendurch weg. Du kannst nicht sagen, oh Jesus, kannst du die mal kurz wegnehmen, das ist mir gerade echt zu viel. Aber du spürst sie auch nicht immer. Ich habe das heute Morgen schon gesagt, so morgens, wenn du einen Kaffee in der Hand hast, hast du auch nicht das Gefühl bei der Kaffeetasse, boah, ich habe auch echt Kraft jetzt hier in meinem Arm oder in meiner Hand. Das ist nicht so eine Kraft. Aber es ist die Kraft, die Menschen heilt. Es ist die Kraft, die Menschen frei macht. Es ist die Kraft, die Menschen überführt, dass sie Jesus annehmen. Und du bist Träger und Trägerin davon. Ist dir das bewusst? Ich glaube, das ist uns oft nicht bewusst. Und auch wenn ich davon predige, ist es mir auch nicht jede Minute bewusst. Aber ich kriege es ganz oft dann mit, wenn ich mit Leuten rede, einfach normalen Smalltalk anfange, habe ich heute Morgen schon erzählt, eine kurze Wiederholung ist es nur. Wenn ich mit Leuten anfange, über den Alltag zu sprechen oder in der Bahn, ach, wo fährst du denn nach Berlin? Ach, auch du auch, ach, wunderbar. Und wie kommt es denn und was ist los, beruflich, privat? Und dann kommt man einfach so ins Gespräch. Und plötzlich fangen die Leute an, Dinge zu erzählen, die sehr privat sind. Und manche fragen sich danach dann so, warum erzähle ich dir das eigentlich alles? Ich erzähle das normalerweise noch nicht mal meiner Frau. Manche Dinge, die sie mir dann erzählen. Und dann merke ich schon, das ist nicht meine Kunst, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die mit mir und mit jedem Christen unterwegs ist. Und die Leute sich plötzlich öffnen und ich daran anknüpfen kann und dann auch von Jesus erzählen kann. Weißt du, das ist das, was mit dir ist die ganze Zeit. Ich weiß, ich sage es jetzt zum dritten Mal, aber ich möchte, dass dir das bewusst ist, dass diese Kraft Gottes mit dir ist. Ja, und als ich gläubig wurde, habe ich ja kurz schon erzählt, bin ich halt so ein bisschen komisch geworden, habe so ein paar Sachen gesagt, die, glaube ich, auch manche nicht so richtig greifen konnten. Ich war mir dieser Kraft noch nicht bewusst. Ich habe dann zum Beispiel so Freunden gesagt, immer wenn ich eine neue Erkenntnis bekommen habe, für mich, für mein Leben, wo ich gesündigt habe und sonst was, habe ich immer versucht, das auch Nicht-Christen, meinen Freunden, auch zu erklären. Ne? Und dann sagt mir der eine so, ja, der zieht jetzt mit seiner Freundin zusammen. Und ich sage so, oh, das kannst du ja nicht machen. Und die so, wieso kann ich mit meiner Freundin zusammenziehen? Und ich so, na, ihr seid ja noch nicht verheiratet. Und der so, hä, wieso muss ich erst verheiratet sein, um mit meiner Freundin zusammenzuziehen? Und ich so, naja, weil Gott es so möchte. Und der so, bitte? Ja, also in Berlin, verstehst du? Also dann auch noch Ost-Berlin. Also, und ich habe halt diese Erkenntnis bekommen, so nach, ich gebe ehrlich zu, ich glaube nach 2 Jahren erst, ja, als ich frisch Christ geworden bin. Aber weil ich diese Erkenntnis hatte, ich dachte, das müssen meine Freunde jetzt auch hören. Aber das war für die wirklich komisch, weil die das ja gar nicht greifen konnten, weil sie ja gar nicht diese Erkenntnis haben können, ohne den Heiligen Geist in sich. So, das heißt, ich musste es einfach lernen und gleichzeitig sehe ich auch, dass wir durch solche Aussagen auch oft so dastehen wie intolerante Menschen. Wir haben ganz oft so einen schlechten Ruf, wahrscheinlich ihr als Gemeinde nicht, aber es gibt so einige Christen, die einen schlechten Ruf haben. Auch weil sie vielleicht in den Medien Dinge sagen, wo man eigentlich sagen müsste, hey, du sagst die Wahrheit, aber es kann die Welt nicht verstehen, weil sie den Geist Gottes noch nicht haben. Und ich habe euch mal zwei bekannte Menschen mitgebracht, also nur im Bild, die etwas sagen über Christen, was mich wirklich erschüttert hat. Und ich hoffe, das triggert dich nicht zu sehr, aber es ist schon doch ein bisschen erschreckend, finde ich jedenfalls. Weiß nicht, ob du noch Mahatma Gandhi kennst, das war ein Friedenskämpfer, ohne Gewalt, ist schon längst gestorben, aber er war sehr bekannt. Und er sagte Folgendes über uns Christen. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, diese Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist. Sonst weiter nichts. Das ist krass, oder? Und du musst wissen, der Mahatma Gandhi selber war Hinduist. Ja, der hatte eigentlich mit Jesus so nichts zu tun, aber weil er ein recht gebildeter Mann war und auch wissbegierig war, hat er das anscheinend gelesen, sonst könnte er gar nicht sowas über unsere Bibel sagen. Es ging um die Bibel übrigens dabei, für die, die jetzt noch überlegt haben, über welches Schriftstück wir hier reden. Ja? Aber ich dachte mir so, Mensch, Mahatma, ey, wenn du sowas liest, die Bibel, dann musst du doch schon allein von dir aus einfach sagen, wenn du sogar verstanden hast, was da drin steht, warum hast du nicht Jesus angenommen? Und dann habe ich ein bisschen weiter gesucht, du findest solche Zitate im Internet unter Zitate Mahatma Gandhi über Christentum und was auch immer. Und er sagte auch, das steht jetzt nicht mit dabei, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Ja, genau. Entweder war es jetzt ein Piekser für dich oder so, stimmt. Und dann dachte ich so, oh je. Dann habe ich so auf mein Leben geschaut und dachte so, oh, ja, sonntags bin ich schon immer recht fromm und nett und freundlich. Und so Montagmorgens in der Arbeit, wie bin ich denn da eigentlich? Oder was ist eigentlich, wenn mir irgendeiner die Vorfahrt nimmt beim Autofahren? Reagiere ich da auch so christlich? So nach dem Motto, der Herr schenkt dir den Platz und keine Ahnung, der Herr segne dich. Ich weiß es nicht, also ich selber war nicht so. Ich weiß nicht, wen er dort erlebt hat und ihr müsst es bitte richtig verstehen. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass die Missionare in seinem Land oder in der Region irgendwie grundsätzlich falsch sind. Das will ich damit gar nicht sagen, weil die Missionare sind ja schon vor etlichen Jahren da gewesen, schon vor Mahatma Gandhi. Aber er hat Christen anscheinend erlebt, die ihm so, vielleicht so, ich bin besser, wir haben einen besseren Glauben als du, wir wissen, wo es lang geht oder wie auch immer. Ich kann es nur interpretieren, ich kann dir nicht sagen, dass es so war. Aber es muss einen Grund geben, warum er sowas gesagt hat. Und das Krasseste, was er gesagt hat, und das hat mich dann wirklich geschockt, das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Jetzt sagen wir natürlich, er hätte mal uns kennengelernt. Ne? Wäre mal hier vorbeigekommen, wäre auch noch schön gewesen hier. Der hätte sich richtig wohlgefühlt, jeden von euch kennengelernt und der hat gesagt, Mensch, also so wie ihr drauf seid, das genau so steht es ja auch in der Bibel. Ich glaube, ich werde auch Christ. Weiß ich nicht, ob das so gewesen wäre. Aber es ist ja trotzdem erschreckend, dass so jemand, der auch so einen Einfluss hat, so über Christen denkt. Ja? Und auch wie gesagt, mir geht es nicht darum, die Christen zu bashen oder so, sondern uns ein Bewusstsein dafür zu geben, wie wir manchmal in unserer Gesellschaft, auf unserer Arbeit, Nachbarn, wo auch immer, manchmal wirken, auch mit unseren Moralpredigten, sage ich es mal so. So, dann habe ich noch einen zweiten mitgebracht, den hast du vielleicht mal in der Schulzeit erlebt, also als Thema, ne? Der ist auch schon länger tot, der Friedrich Nietzsche, vielleicht kennt ihr das Zitat auch schon. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Auch hier, ne, bei unserem Lobpreis hier heute, der wäre auf die Knie gegangen und hätte gesagt, Herr, entschuldige, dass ich sowas gesagt habe. Ja, ich finde unsere Lobpreiskultur grundsätzlich ganz gut. Aber mir geht es ja vielmehr nochmal um den ersten Satz, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Ich habe mir auch gedacht, wie sieht man denn erlöster aus? Ich bin ja so aus dem pfingstcharismatischen Background und gefühlt, manche charismatischen Christen schweben ja eh immer so einen halben Meter über den Boden. Ne? Ist das erlöster aussehen? Ich weiß es nicht. Oder nur grinsend durch die Welt laufen, haben wir heute auch das Thema gehabt, wa, Jürgen? Nee, ich glaube, das ist es auch nicht, weil wenn es nicht echt ist, das Grinsen, dann bringt es ja auch nichts. Ne? Aber ich glaube, was zum Beispiel erlöster wäre, wenn wir, jetzt kommen so kleine praktische Tipps, ja, wenn wir zum Beispiel auf Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer wir sind, wenn wir mal einfach auch, weil wir Menschen sind, blöd reagieren auf eine Situation und vielleicht auch was Doofes sagen. dass wir merken, wenn wir am Abend mit unserem lieben Jesus sprechen und er uns nochmal so zeigt, oh ey Mensch, da hast du aber nicht so reagiert, wie sein sollte, dass wir dann wirklich den Arsch in der Hose haben, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir am nächsten Tag nochmal zu der Person hingehen und sagen, ey, mir ist nochmal eingefallen gestern Abend, ich war ja total blöd zu dir in der Situation, das tut mir echt leid, weil normalerweise will ich so gar nicht reagieren, aber mir war das einfach irgendwie alles zu viel, es tut mir leid. Kriegen wir sowas hin? Ich meine, die Welt kriegt es eigentlich nicht unbedingt hin. Du siehst die aktuellen News, was auch gerade in Amerika passiert ist, wo ein Mensch ermordet wurde und die Gegner von ihnen sich freuen, dass jemand abgeknallt wurde. Wo du so denkst, so, Leute, was ist mit euch los? Unabhängig, wie man den Menschen findet, ist es einfach krass, was passiert. Also sind wir als Christen wirklich Nächstenliebende, Feindesliebende, wie Jesus das sagt? Das ist hart, ne? Das stellt man sich schwer vor. Es ist nur möglich mit der Liebe Gottes, mit der Agape-Liebe Gottes, die aufopfernde, selbstlose Liebe, die du nicht fühlst, die du nicht immer in deinem Körper so, ach, die Person habe ich so lieb. Nein, es ist eine Liebe, die dich dazu treibt, gute Dinge für Menschen zu tun, die sogar Böses tun. Und ich weiß, es hört sich jetzt so an, als wenn ich das immer richtig mache. Oh, Freunde, glaubt mir, nicht wirklich. Ich habe auch mit Nachbarn schon mal eine Situation gehabt, von dem habe ich heute Morgen erzählt, dem ich eigentlich gut befreundet schon war. Da war irgendwie eine blöde Situation und wir wussten nicht, wie wir darauf reagieren sollten. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, wir sind Christen, wir lieben Jesus. Wir denken eigentlich, dass wir nicht schuld sind. Aber wir machen den ersten Schritt. Und sind dann wieder rüber und haben einfach nur gesagt, Mensch, war irgendwie ein bisschen doof die letzten Tage da, aber lass uns auch mal wieder zusammen Kaffee trinken. Und ey, ab dem Tag war alles wieder in Ordnung. Das ist nicht immer so, das weiß ich auch gerade bei Nachbarn vielleicht nicht, aber es ist von der Herzenshaltung, glaube ich, so der erste Schritt, den wir gehen, womit wir erlöster leben, erlöster von einem Leben, was schwer ist, was anstrengend ist und so weiter, leben wir erlöster von dieser Schwere, die auf unserem Land oder auf unserem Leben liegt. Und ich habe auch ein Video für euch mitgebracht. Das ist auch okay, wenn man bei euch Videos zeigt. Ja, war mal so zur Abwechslung. Ich habe ein Video für euch mitgebracht, worauf ich dann auch nochmal reagiere und natürlich auch nochmal ein, zwei Bibelverse gebe. Aber dieses Video umreißt es einfach mal so, wie so ein Alltag aussehen kann, wo ich glaube, davon können wir uns wirklich inspirieren lassen.
Lassen Sie mich helfen.
Stimme wird gleich wieder laut.
Lassen Sie mich helfen. Für Schulausbildung. Was bekommt er als Gegenleistung dafür, dass er das jeden Tag tut? Da bist du ja endlich. Komm, setz dich. Er bekommt nichts. Er wird nicht reicher. Er wird nicht im Fernsehen gezeigt und immer noch anonym sein. Kein bisschen berühmter. Was er erhält, sind Emotionen. Er strahlt Freude aus. Erreicht ein tieferes Verständnis. Fühlt Liebe. Erhält, was man mit Geld nicht kaufen kann. Eine Welt, die dadurch schöner wird. Hier etwas gratis für Sie. Und wie sieht es in deinem Leben aus? Was ist deine Bestimmung?
Ist schon so auch ein bewegendes Video, ne? Und dann habe ich mal rausgekriegt, wo das Video herkommt. Also es ist kein christliches Video. Es ist ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. Also die was verkaufen wollen eigentlich. Aber wisst ihr was? In dem Moment, als ich das rausbekommen habe, dachte ich so, wenn eine Firma, die etwas verkaufen will, gar nichts mit Jesus zu tun hat, verstanden hat, wie man ein Stück weit mehr sein Umfeld verändern kann. Wie viel mehr muss ich es verstehen und erkennen mit Jesus in meinem Herzen? Und da habe ich gedacht, ja genau, das ist doch der Punkt. Ich habe dann von Gott wirklich so gehört, Basti sei offensiv höflich. Und offensiv höflich bedeutet für mich, dass ich nicht aufdringlich bin, keine Angst, das musst du auch nicht machen, aber dass du in Situationen wirklich bewusster, höflicher bist oder auch mal schaust, wo kannst du was Gutes tun, wo kannst du mal mit anpacken, wo kannst du was Nettes sagen, bewusster Komplimente auch verteilen an Leute, Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, wie auch immer. Und du wirst merken, wie sich auch gewisse Atmosphären dadurch verändern, wenn du plötzlich einen anderen Lebensstil in der Richtung hast. Und natürlich, wir sind Menschen, das weiß ich, wir machen auch Fehler, das weiß ich auch, frag meine Frau, die kann dir einiges über mich sagen. Ja, aber es ist so dieses, eine Grundhaltung zu haben, wo wir sagen, hey, wir wollen die Welt ein Stück weit verändern. Und jetzt merkst du schon, jetzt geht es gar nicht nur darum, von Jesus zu erzählen, natürlich geht es im Endeffekt darum, aber bevor du von Jesus erzählst, können doch die Leute erstmal an dir sehen, dass auch was anders ist. Weil deine Aufgabe ist es nicht und erst recht nicht deine Verantwortung, den Menschen zu sagen, was sie alles falsch machen, sondern deine Verantwortung ist es, dass andere Menschen in dir Jesus sehen. Und jetzt denkst du so, na gut, ich habe jetzt nicht so lange Haare wie Jesus, aber so wie du dich verhältst, dass da wirklich Dinge sind, die anders sind. Ja? Ohne dabei komisch zu werden, so wie ich es am Anfang war. Oder wie wir manchmal gerne Moralapostel sind oder dann selber gerne plötzlich rummäkeln und sonst was alles. Und wie gesagt, menschlich gesehen, wir haben immer unsere Fehler auch, keine Frage. Aber vielleicht ist es so ein Ansatz, der uns helfen würde, überhaupt mal wieder Kontakt mit Menschen zu haben. Wisst ihr, oft ist es so, dass wenn das Thema Mission, Evangelisation, dann sind wir, okay, jetzt reißen wir uns mal eine Stunde zusammen, jetzt sind wir mal nett zu den Menschen, weil wir wollen ihnen ja von Jesus erzählen und wir fangen dann auch am besten gleich mit Jesus an. Aber ich sag dir einen Schlüssel, wenn du das lernst, wieder grundsätzlich offener dafür zu sein, Menschen kennenzulernen oder mit ihnen einfach mal so Smalltalk zu führen, wird es dir viel leichter fallen, auch in solchen Gesprächen mal Jesus mit einzubinden und von ihm zu erzählen. Das ist ja das, was wir heute Morgen auch gemacht haben. Und dann wirst du merken, wie du eine Leichtigkeit reinbekommst. Und dann merkst du mal, oh, das Gespräch lief nicht so gut, okay, ist nicht so dramatisch. Leute, ich habe so viele Gespräche auch, die nicht so gut laufen. Aber ich mache mir da keinen Stress. Aber ich habe mir gesagt, Gott, wenn ich die Möglichkeit habe, mit jemandem einfach Smalltalk zu führen, ich weiß nie, was passiert. Ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird. Die Menschen sind so unterschiedlich. Ich bin erstaunt, wie oft wir dann doch über das Thema Glaube kommen. Ja, und klar, man kann das auch ein bisschen forcieren, man kann das bewusst auch angehen und sagen, okay, ich quatsche die Leute jetzt einfach direkt an, das, was wir heute auch probiert haben. Aber das Entscheidende ist unsere Herzenshaltung zu den Menschen. Und jetzt habe ich noch ein paar Bibelstellen für euch und will natürlich am Ende auch noch für euch beten, wo wir auch von der Bibel her sehen, dass es ein guter Ansatz ist. Und zwar in Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Ich lese euch mal jetzt von 44 bis 45 erstmal durch, switche so ein bisschen durch. Aber ab 41 wird beschrieben, wie sich die erste Gemeinde bildet, nachdem der Petrus, gerade erfüllt vom Heiligen Geist, das Pfingstwunder, er predigt und dann so viele Menschen, 3000, wahrscheinlich über 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Und dann wird beschrieben in Apostelgeschichte, wie sie plötzlich zusammenkamen. Jetzt so dieses Problem, was ist, wenn jetzt hier in eurer Region, wir müssen ja nicht gleich 3000 sein, aber was ist denn, wenn jetzt 1000 plötzlich zum Glauben kommen? Was macht ihr denn dann jetzt hier mit eurem Gottesdienstraum, der so wunderschön ist? Die wollen ja alle hier rein, so schön wie das ist. Und so tolle Menschen, die hier sind. Ja, und die haben es einfach so gemacht, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Also auch diese Bereitschaft, untereinander zu helfen. Und wenn man das auf heute so ummünzt, also wir als deutsche Christen sind wirklich auch weltweit dafür bekannt, dass bei Katastrophen wir prozentual wirklich sehr viel spenden. Das hast du bei all den dramatischen Sachen, die in den letzten 20, 30 Jahren passiert sind, hat man es immer wieder mitbekommen, wie viel Geld aus Deutschland kommt. Ne? Also haben wir vielleicht einen echt guten biblischen Wert. Schauen wir mal weiter, Vers 46. Tag für Tag kamen den Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. So, jetzt mit dem Tempel, das musst du jetzt nicht so für dich so genau nehmen, du musst jetzt nicht jeden Tag in die Kirche kommen, sondern es war damals natürlich so der Ansatz, sie fingen ja gerade erst an, dass sie anderen Menschen von Jesus erzählen und am Anfang wussten sie, sollen erstmal nur die Juden erreichen, also das Volk Gottes, dass sie den Messias, also Jesus, annehmen. Deswegen waren sie natürlich da, wo die Juden täglich waren, im Tempel, weil das normal war damals. Ja. Aber sie trafen sie eben auch zu Hause und Abendmahl und aßen zusammen. Und Essen ist immer eine gute Sache. Wir haben ja Freitagabend auch zusammen gegessen. Ach, es war herrlich. Jeder hat was mitgebracht. Es war so ein reichhaltiges, vielfältiges Buffet. Wunderbar. So, und jetzt kommt der letzte Vers, der wirklich dein Leben verändern kann. Ja, das ist ja schon eine Ansage, ne? Welcher Bibelvers kann das nicht? Also jeder Bibelvers kann dein Leben verändern. Aber in diesem Kontext, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, kann es sein, dass dieser Vers wirklich für dich ein Schlüssel sein kann. Und zwar, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und dieser erste Teil, den ich extra auf Fett gedruckt habe, ist genau das, wo ich wieder so einen Moment hatte, oh Jesus, ich soll als Christ anerkannt sein und geachtet sein. Und dann kommen auch noch Menschen zum Glauben. Ich war am Anfang so, ja, wir müssen ja voll aufstehen für alles Ungerechte und so, gar nicht verkehrt grundsätzlich, aber die Art und Weise, wie wir manchmal Dinge machen und eher reinstechen als Hoffnung und Frieden zu stiften, merke ich, das ist nicht das, was Jesus vermittelt hat. Sondern Jesus hat mehr indirekt sogar die Gesellschaft und die Politik verändert, weil er direkt Menschen begegnet ist und sie verändert hat, die dann wiederum ihre Werte weitergelebt haben, weitergegeben haben und das dort mit reingenommen haben, wo sie gelebt haben und wo sie gearbeitet haben und so weiter. Und da dachte ich, das ist doch voll genial. Weiß dein Nachbar, dass er bei dir jeden Tag klingeln könnte, wenn er Hilfe braucht? Bist du geachtet und anerkannt in deiner Nachbarschaft? Bist du geachtet und anerkannt auf deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Uni, bei deinen Freunden? Na gut, sind Freunde, okay, das ist man geachtet und anerkannt. Aber weißt du, und das ist jetzt nicht so von wegen, was machst du falsch und was machst du richtig, sondern geh das mal durch. Das ist ein biblischer Wert. Sind wir geachtet und anerkannt? Und hier steht ja auch noch beim ganzen Volk. Da dachte ich so, ach, das ist bestimmt wieder sowas, was wir nicht richtig verstehen. Volk ist ja auch ganz oft so das Volk Gottes, also dann die Juden. Da habe ich ein bisschen nachgeguckt, so kann man ja heutzutage gut nachgucken. Nee, das ist nicht das Volk Gottes gemeint. Sondern es ist das Volk, was dort lebte. Und in der Zeit lebten dort nicht nur Juden in Jerusalem, sondern alle möglichen Völker. Sie waren wirklich beim ganzen Volk, die dort gelebt haben, anerkannt. Also auch bei Nichtchristen, bei Nichtjuden, also bei Heiden, aber genauso auch bei Juden und bei Andersgläubigen. Verrückt, ne? Anerkannt und geachtet. Das würde so einen Unterschied machen, wenn wir das ausleben würden. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen, die mir das richtig selbst auch gezeigt hat in meinem Alltag. Wie gesagt, wir nutzen ja auch gute Situationen, immer wieder mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und wir fahren manchmal auch als Team so zu Gemeinden. Und wenn es nicht zu weit ist, wir mit Auto fahren und noch einen Platz frei haben, dann haben wir immer mal so den Platz angeboten bei der Mitfahrgelegenheit. Kennt ihr das? So, Mitfahrgelegenheit ist, wo Leute einfach günstig reisen wollen und einfach sich sozusagen wie in so ein Auto mit reinkaufen, wenn noch ein Platz frei ist, und geben einfach ein bisschen Benzingeld dazu. Das heißt, du wirst auch noch dafür bezahlt, dass du sie mitnimmst. So, und da habe ich einen Schüler von unserer Jüngerschaftsschule, die wir auch in Berlin haben, habe ich mitgenommen für das Wochenende und habe gesagt, so, heute beim Autofahren üben wir gleich mal wieder, wie man mit Menschen entspannt über Jesus sprechen kann. Weil es ist ja das Gute, die Person ist in deinem Auto, die will ja mit ans Ziel und sie bezahlt dich noch dafür. Ist doch klasse. Also für alle, die denken, das ist wird nicht bezahlt und es bringt nichts, mach es mal so. Weil die Leute steigen ja auch nicht auf einmal aus, ne? Also du kannst auch ein paar Dinge versemmeln und wieder gerade rücken dann. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir das gemacht, haben es angeboten. Prompt hat sich dann eine Dame beworben, dabei zu sein. Und dann holen wir die vom Parkplatz ab. Und schon beim Abholen vom Parkplatz siehst du allein an ihrem Kleidungsstil, dass sie wahrscheinlich sehr spirituell ist. Und jetzt, was ich euch so erzähle, das ist nicht, um jemanden zu veräppeln und mich lustig zu machen, sondern ihr müsst die Situation verstehen, weil ich nämlich, bevor ich Christ geworden bin, hat meine Mutter so ein paar Sachen ausprobiert mit Tarotkarten, Pendel und so weiter. Also ich hatte so ein bisschen esoterische Erfahrung, ist jetzt übertrieben, aber wir haben solche Sachen halt gemacht. Und habe dann gewusst, als ich Christ wurde, von bestimmten Dingen muss ich mich da klar lossagen. Und weil ich auch noch im Sportbereich unterwegs war, kam auch gerade dieses ganze Thema Yoga und so weiter immer mehr in den Vordergrund. Und da habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt als frischer Christ und habe dann gelesen, dass so ein Yoga-Guru wirklich aus Indien, also der wirklich weiß, um was es dabei geht, der hat in einem Interview gesagt, ja, ihr Europäer, ihr denkt ja immer, ihr macht ja nur so ein paar Übungen für den Körper, aber egal wie du es nennst oder egal ob du Om sagst oder nicht, jede Übung selbst verherrlicht einen Hindu-Gott. Also auch eine Haltung oder eine Übung dazu. Dachte ich so, okay, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, aber dann lasse ich es lieber. Ja, und würde sozusagen, wenn mich einer fragt als Christ, würde ich ihm das so erklären und sagen, hey, lass es lieber, aber du musst es ja selber für dich auch erkennen. So, das muss ich euch kurz erklären, um diese Situation, die wir dann hatten, dass du verstehst, warum ich da anders reagiert habe, als ich es vielleicht früher gemacht hätte. So, die Dame steigt also mit ins Auto und dann ist es ja logischerweise so, wenn du dann 3 Stunden zusammen Auto fährst, dass du dich nicht nur anschweigst. Und heute haben wir auch gelernt, wir sollen Fragen stellen, dann kommen wir ins Gespräch und haben wir natürlich gefragt, Mensch, na, warum musst du denn eigentlich nach Nürnberg? Und dann sagt sie so, ja, du, weißt du was, ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin und ich mache jedes Wochenende so eine Kurse in Nürnberg und deswegen muss ich dahin. So, jetzt kannst du ja komisch reagieren und denkst vielleicht so als Christ, oje, oje, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so richtig geschützt bin dann auf der Autobahn oder so, wenn da jetzt so eine andere Spiritualität reinkommt. Also ich meine, manche Christen überlegen sich dann wirklich und denken so, oh Gott. Und dann war mir natürlich klar, Jesus ist viel stärker, ne? Gar keine Frage. So. Aber wie gehst du mit der Person jetzt weiter um? Und dann kommt genau das anders reagieren. Wie kannst du darauf reagieren? Du kannst sagen, ach echt, ne? Das ist ja interessant. Wie bist du denn dazu gekommen? Allein diese Frage zu stellen, hilft der anderen Person, davon zu erzählen, wie sie dazu gekommen ist. Dadurch kriegst du raus, warum diese Person überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Und meistens ist es so, wenn Leute in einer anderen Spiritualität landen, ist es, weil sie auf der Suche sind, nach entweder dem Sinn des Lebens, nach einer Lösung oder was auch immer. Also so wie auch andere Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das heißt, es ist doch mal spannend, von der Person zu hören und nicht einfach gleich zu sagen, oh, das geht aber gar nicht, da kannst du gar nicht, weißt du, was du da anzapfst, das kommt direkt aus der Hölle oder keine Ahnung, denn damit verlierst du die Person sofort, die hört dir nicht mehr zu. Also habe ich das gefragt und dann hat sie da alles Mögliche erzählt und derzeit kannst du überlegen, was du dann gleich erzählst. Ja, also wie führst du das Gespräch weiter? So, dann hat sie alles Mögliche erzählt und plötzlich kommt mir so ein Gedanke und je öfter du mit Menschen redest, desto entspannter wirst du auch im Reden, desto mehr Ideen bekommst du auch, wie du Brücken bauen kannst und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ist ja richtig interessant, was du da so erlebt hast. Weißt du was, übrigens, wir beide hier, wir sind auch voll spirituell. Und die so, echt? Ich sage so, na klar, volle Kanne. Was? Spirit ist ja Geist, also geistlich, natürlich sind wir voll geistlich, ne? Also voll Heiligen Geistes. Und sie so, wieso, was habt ihr erlebt? Ja, na genau, das wollten wir doch auch erzählen. Ja, das heißt, also sie war plötzlich interessiert daran. So, und dann haben wir erzählt, wie wir Jesus kennengelernt haben. Mein Kumpel, der hat seinen Papa verloren, mit 12 ist der Papa gestorben. Der hatte sich sogar selber umgebracht und wie ist er damit umgegangen? Dann habe ich erzählt, wie das mit meinem Papa war, der dann nie richtig für mich da war, der Stiefvater, der so ein bisschen gewalttätig war und all so eine Sachen. Und wie Jesus unser Leben verändert hat. Und die sagte so, boah, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja erstaunlich. Mensch, das ist ja fast so wie bei einem guten Freund von mir, der ist Moslem, das ist ja fast das Gleiche. So, jetzt überlegst du wieder, wie reagierst du denn jetzt da drauf? Also das Gleiche würde ich jetzt nicht sagen, ne? So, aber dann ist auch so eine kleine Regel wirklich, also diskutieren hilft nicht wirklich. Ja, diese Konfrontation, das verhärtet eher das Herz. Und dann habe ich so gleich gesagt, ich habe so 1-2 Sachen gesagt, habe schon gemerkt, das wurde dann emotional, habe ich gesagt, du, aber weißt du, bevor wir darüber jetzt diskutieren, für mich war wichtig, wenn ich Gott nicht erlebt hätte, dann hätte ich auch nicht an ihn glauben können. Und dann sagt sie, warum auch immer, stimmt. Ich sage so, was meinst du, dass man Gott erleben muss? Sie so, ja klar, sonst weiß man ja gar nicht, ob es ihn gibt. Ich sage so, willst du Gott mal erleben? Und sie so, ja klar, warum denn nicht? Ich dachte so, was Besseres kann dir doch jetzt nicht passieren. Aber die Frage wäre, hätte sie das gefragt, hätte ich anders reagiert davor. Versteht ihr? Und das meine ich mit anders sein und nicht komisch dabei werden. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, wir machen es einfach so, wir beten jetzt mal für dich. Ja, ja, okay, und was macht ihr da? Na, wir sprechen einfach gute Sachen über dich aus. Gibt es irgendetwas, wo du Gebet brauchst? Hast du Schmerzen, Krankheit, was auch immer? Und sie sagt so, pass auf, sie sagt so, naja, ich habe schon echt Knieprobleme, auch gerade aktuell. Ich habe die manchmal so doll, dass ich keinen Tanz-Yoga-Unterricht geben kann. Jetzt überlegst du wieder. Weil wenn du jetzt für sie betest und die wird geheilt, dann macht die ja weiter. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Und dann überlegst du wieder so, Jesus, was würdest du machen? Jetzt mal ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich. Soll ich ihr sagen, dass es nicht gut ist? Oder was soll ich sagen? Jesus sagt, bete für sie. Die soll doch einfach Jesus volle Kanne erleben. Ich sage, na klar, wir beten für dich, leg mal deine Hände auf die Knie. Die saß ja hinten. Also ich konnte ja nicht die Hände selber drauflegen, ich war ja am Steuer. Habe ja auch versprochen, dass ich beim Beten die Augen auflasse. Ne? War ja. Auf jeden Fall, wir beten einfach nur kurz und bei der nächsten Pause sind wir ausgestiegen und sie steigt aus dem Auto auf und sagt, das gibt's ja gar nicht, das gibt's ja gar nicht. Die Schmerzen sind komplett weg. Die hat volle keine Heilung erlebt von Jesus. Und dann sagt sie noch so, aber das war eh schon komisch, als ich mich in euer Auto reingesetzt habe, hatte ich das Gefühl, dass es meinen Knien schon besser geht. Da dachte ich nur, das ist ja cool, oder? Ich weiß, kennt ihr die Healing Rooms? Also so Räume der Heilung so? Da habe ich so gedacht, also wir haben jetzt ein Healing Car. Ne? Fährst mit dem Auto einfach auf den Platz, machst hinten die beiden Türen auf, einmal durch die Bank rutschen und geheilt wieder rauskommen. Das ist schon cool, ne? Aber es ist ein bisschen aufwendig, da eine Genehmigung zu bekommen auf dem Platz. Deswegen, wir beten einfach so für Leute. Aber die hat volle Kanne Jesus erlebt. Die hat Jesus nicht selber angenommen in dem Moment. Die hat dann später noch in der App, kannst du so eine Bewertung geben, natürlich volle Punktzahl. Und dann hat sie noch drunter geschrieben, eine wundervolle Fahrt. Und Wunder hat sie groß geschrieben. Ne? Und dann habe ich mich wirklich so im Nachhinein nochmal gedacht, das Ding wäre nicht so gelaufen, hätte ich komisch darauf reagiert. Nur weil sie anders glaubt an Dinge, wo ich weiß, die sind geistlich nicht in Ordnung aus unserer Sicht. Und das zeigt so ein bisschen so dieses, wie können wir mit Menschen umgehen, die auch anders glauben, die anders unterwegs sind, die auch vielleicht völlig verrückte Sachen glauben. Hey, unser Herz sollte es sein, ihnen diese Liebe Gottes weiterzugeben. Und mir ist völlig klar, wenn Leute Jesus kennenlernen, dann brauchen sie danach eine klare Begleitung. Sie brauchen auch eine Klarheit, dass sie sich von Sachen trennen und all diese Sachen. Ja, das kommt alles schon, keine Angst. Ja, aber manchmal ist es so, als wenn wir als Deutsche den Leuten gleich alles im Vertrag vorlesen wollen, weil wir denken, die müssen ja alles verstehen. Ganz ehrlich, Leute, ich habe am Anfang gar nichts verstanden. Ich habe einfach nur gesehen, meine Mutter wurde geheilt. Ich habe gesagt, das will ich auch. Meine Motivation, das habe ich euch noch gar nicht verraten, also heute Morgen nicht und gestern Abend auch nicht, meine Motivation, Jesus anzunehmen, war, der Pastor, der da für meine Mutter gebetet hat, der hat gesagt, für die, die mit Jesus leben und mit Gott dadurch verbunden sind, die können auch für Menschen beten und dass sie gesund werden. Doch, ich habe es euch gestern Abend schon verraten. Und dann habe ich gesagt, ne, das ist ja cool. Also mir ist schon klar, dass ich nicht mit Gott lebe, klar, sonst wüsste ich ja, wer er ist. Aber wenn ich für Leute beten will, muss ich Jesus annehmen, um mit Gott verbunden zu sein. Das war eine ganz einfache Logik für mich. Deswegen habe ich mich für Jesus entschieden. Mit Sünde und sonst habe ich alles noch nicht verstanden. Es gibt andere, die verstehen das sofort. Also gibt es unterschiedliche Leute, aber ihr Lieben, es geht nicht darum, das Kleingedruckte vorzulesen. Damit tun wir auch nichts Falsches, wenn wir nicht gleich alles erzählen von Hiob und Moses und sonst was alles. Sondern die Leute sollen erleben, dass Gott für sie ist, sie unterstützen will und sie natürlich retten will in dem Hinsicht, dass du ihnen auch sagst, wenn du mit Jesus lebst, bist du am Ende des Lebens im Himmel. Es ist ja eine Verheißung, es ist eine Zukunft, die Hoffnung schenkt. Da hat gar keiner mehr Angst vor dem Tod am Ende. Ja, lässt sich so einfach sagen, ne? Aber im Endeffekt ist es so. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass ihr mitten unter uns seid, dass du, Herr, durch deinen Geist wirkst und Jesus, du alles vollbracht hast, dass ihr zu dritt eins seid, damit wir auf dieser Erde bestehen können, in diesen Zeiten, die wir gerade leben, Herr. Ich danke dir, dass du uns auch diese Kraft gibst, einen Unterschied machen zu können. Menschen mit deiner Nähe, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft bekannt zu machen, Jesus. Ich bete, dass du uns überführst, da, wo wir das haben so schleifen lassen, wo wir eigentlich immer wissen, das ist so wichtig, dass andere es auch hören. Wir vielleicht oft dachten, na, wir können es ja gar nicht, ich bin da nicht so begabt drin. Aber Jesus genau heute auch zu dir sagt, doch, du kannst es auch. Du kannst Menschen Gutes tun, ihn damit auch dabei, auch ihm von Jesus zu erzählen, wie du Gott erlebt hast.